Dankeschön, Lobpreisteam. Dankeschön. Haben die einen Applaus verdient? Danke, Gott. Ich will dich kennen, Herr. Ich habe mal eine Frage, mal so ganz persönlich. Musst du mir aber jetzt nicht laut beantworten, beantworte es für dich. Sag mal, wie bereitest du dich eigentlich auf den Gottesdienst vor? Wenn du hier hinkommst, wenn du Teil dieser Kirche bist und dieses Anliegen und diese Vision teilst, wie bereitest du dich auf den Gottesdienst vor? Bereitest du dich überhaupt vor? Manche Sachen, da stolpert man ja einfach so rein. Mal schauen, was kommt. Ist okay. Aber ich glaube, wenn du mehr draus machen willst aus dieser Begegnung mit Gott, dann lohnt es sich, wenn du dir Zeit nimmst, dich vorzubereiten. Sich vorzubereiten dafür, das bedeutet, dass dein Herz, die Kapazität von deinem Herzen geweitet wird und vertieft wird, mehr von Gott zu empfangen. Und das ist der Punkt. Gott kann uns begegnen. Und ich habe es immer wieder erlebt. Da sitzt einer in der Reihe und er erlebt so tief eine Begegnung mit Gott, dass er total ergriffen ist. Und daneben sitzt einer, der denkt, und, was ist? War gar nichts gewesen. Und das hat was mit unserem Herzen zu tun. Und deshalb ist es so wichtig, offen zu sein. Wir sind mit einem großen Thema unterwegs. Wir glauben einfach, dass Gott mehr tun wird, als was wir bis jetzt gesehen und erlebt haben. Deshalb ist das im Moment so ein bisschen unser Motto, Aufbruch zum Durchbruch. Und in den letzten Wochen haben wir uns eher mit diesem Aspekt beschäftigt, dass Gott uns verändern will, dass Gott uns reinigen will. Ja, ein zentraler Vers war aus Psalm 51 für uns. Schaff in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, festen und beständigen Geist. Und das ist eigentlich eine Sehnsucht, die wir ausdrücken. Die Bibel sagt erklärt uns im Matthäus-Evangelium, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und irgendwie ist da etwas Besonderes mit unserem Herzen, damit es Gott begegnen kann, damit es Gott erkennen kann, braucht es eine Fokussierung, ein Ausgerichtetsein. Reinigen heißt, dass Ballaststoffe wegkommen, dass Dinge, die uns ablenken, die uns schwächen, die unseren Fokus schwächen, wegkommen, dass wir einen klaren Fokus haben, dass wir mehr geöffnet sind für diese Begegnung mit Gott und dass eben damit auch die Kapazität unseres Herzens, Gott zu begegnen und das, was er uns schenken will, zu empfangen, geweitet wird. Ja, ich meine, ganz einfach, wenn mir jemand was geben will und ich halte irgendwas anderes in der Hand, dann kann ich nicht viel empfangen, richtig? Also muss ich das loslassen, was ich in der Hand habe, damit ich das nehmen kann, was mir gegeben wird. Ganz einfach. Und das ist der Gedanke dafür. So, und manchmal ist das schon so ein bisschen auch das Gefühl, ich gehe durch so eine enge Pforte. Das ist irgendwie, das kann mal so passieren, dass es irgendwie eng wird. Und trotzdem gibt es eine treibende Kraft in uns, nämlich diese Kraft der Sehnsucht. Gott, wir suchen dich, wir brauchen dich. Und wenn du diese Psalmen liest, Psalm 51, Psalm 25, da wird das besonders stark zum Ausdruck gebracht, diese Sehnsucht. Gott, ich will dich kennenlernen und ich will frei werden von den Dingen, die mein Herz einengen, die mich mein Herz so einschnüren. Und ich will frei werden von Dingen, die mich so belasten. Und ich glaube, ich möchte heute Morgen einen Aspekt reinbringen. Ich glaube, dass wenn wir wirklich Begegnung mit Gott erleben, dass wir in einer gewaltigen Weise überwältigt sein können. Und das ist so, das ist, was ich gerne nennen möchte, diesen Wow-Effekt. Ja, wenn du dann da stehst und denkst, wow. Vielleicht kennst du diese Geschichte von Hiob, der gesegnet war und dann ziemlich viele Katastrophen in seinem Leben erlebt hat und eine ganz, ganz schwierige Phase in seinem Leben durchgemacht hat, ganz viel Fragen gestellt hat, Dinge in Zweifel gezogen hat, mit Dingen nicht mehr klarkam, so was er früher über Gott geglaubt hat, das konnte er plötzlich nicht mehr einordnen, nicht mehr verstehen. Und es gibt solche Phasen. Es gibt solche Phasen immer wieder in unserem Leben. Und am Schluss aber, dann kommt so dieser Punkt, wo er sagt, boah, ich hatte von dir nur von Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Dieser Wow-Effekt. Wow, du bist ganz anders nochmal, als ich gedacht hatte. Ich glaube, dass das ein so wichtiges Thema ist und ich möchte nochmal ganz kurz auch was Persönliches dazu sagen, warum mich das so, so stark antreibt. Die Woche bekam ich eine Nachricht von Freunden aus den USA. Ich sollte mir mal was anschauen, ein Video. Und da ging es in diesem Video um Marty Sampson. Ich weiß nicht, wer den kennt. Marty Sampson ist einer der Liedermacher von Hillsong. Und er hatte vor einer Woche auf Instagram gepostet, dass er seinen Glauben verloren hat und nicht mehr mit Gott geht. Es hat ziemlich dramatische Wellen natürlich geschlagen. Und im Laufe der Woche hat er das dann nochmal etwas revidiert, hat dann gesagt, es ist nicht so, dass er seinen Glauben komplett verloren hat, aber er steht auf sehr wackeligen Füßen. Und das sind solche Krisen. Das ist ganz live. Ja? Reale Menschen, reale Probleme, ein realer Gott. Und solche Geschichten gehören dazu. Und warum erzähle ich das? Als ich das gelesen hatte und hatte einen Kommentar noch dazu gelesen und gesehen vom Mike Bickel, den ich sehr, sehr toll fand, den Kommentar. Und was mich dabei so bewegt hat, war Folgendes. Es hätte mir genauso gehen können. Es hätte mir genauso gehen können. Ich kenne diese Phasen, wo du plötzlich alles in Frage stellst, wo du fragst, Gott, wer bist du eigentlich wirklich? Was ist das, was ich bis jetzt über dich geglaubt habe? Wie echt ist das? Wie real ist das? Und ich war kurz davor, ähnlich in eine solche Situation zu kommen. Aber es ist immer wieder dieser Hunger, dieses Verlangen, Gott, was ist jetzt eigentlich wirklich Wahrheit? Und ich glaube, wir haben alle dieses Verlangen, egal wie, dieses Verlangen nach Wahrheit. Wahrheit hat was Kraftvolles, was Richtiges, was Sauberes, was Grades, was Kraftgebendes, was Orientierunggebendes. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder danach ausstrecken, dass wir nicht von unserem Glauben von gestern leben, sondern dass wir uns immer wieder frisch danach ausstrecken, jeden Morgen neu. Wie der Psalmist sagt und Jeremia sagt, deine Gnade ist jeden Morgen wieder neu für mich da. Und diese Gnade, ihn zu erkennen. Und weißt du was? Du wirst sogar noch eine ganze Ewigkeit damit zubringen, ihn zu erkennen. Weil so viel gibt es an Gott zu entdecken. Eine ganze Ewigkeit. Und das ist das Spannende daran. Und wer und wie uns Gott da drin begegnet ist, eben nicht der zornige Gott, der jetzt denkt, naja, jetzt hast du es aber verbockt, sondern der uns in seiner Güte begegnet und in seiner Güte immer wieder nachgeht. Und dazu möchte ich uns ein paar Gedanken heute Morgen mitgeben. Es ist nicht, ist es dir gleichgültig, wie freundlich und geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bringen will? Es ist nicht der drohende Zeigefinger, es ist nicht die Androhung von Zorn Gottes, sondern es ist diese Güte Gottes, diese Liebe Gottes. Und du wirst heute Morgen noch ein paar Aspekte über diese Liebe Gottes und diese Güte Gottes erfahren. Die sind meiner Meinung nach mindblowing, wenn du das richtig erfasst. Die hauen einfach dir die Socken weg. Das ist einfach, Amen, danke. Ich dachte schon, ich wäre auf einmal alleine hier. Seid ihr da? Ah, gut. Wir sind nicht auf einer Beerdigung hier, okay? Amen. Sondern wir feiern was. Also, es ist Gottes Güte, Gottes Freundlichkeit, Gottes Werben um dein Herz, das dich zur Umkehr bewegen will, zur Umkehr hin dazu, dass du ihn erkennst. Wir hatten letzte Woche so einen krassen Vers aus dem Petrusbrief, der uns so ein bisschen nochmal so ein Prinzip auch deutlich macht. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter oder den Ältesten, heißt beides. Ihr alle aber sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut umkleiden. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Ich habe heute ziemlich viel Stoff. Ich habe eigentlich Stoff für 3 Predigten hier heute Morgen, weil mein Herz einfach überfließt von diesen ganzen Gedanken. Ich bin so begeistert von dem, wenn du so einen persönlichen Durchbruch erlebst, dann sprudelt einfach dein Herz über. Es fällt dir vorher, ich finde immer so Gebetsversammlungen recht lustig, wenn wir sagen, so, wir wollen mal Gott danken und dann merkst du, wie den Leuten es schwerfällt, sich Dinge einzusetzen. Gott, du bist gut, danke für deine Liebe, danke für deine Gnade, dann fällt uns nichts mehr ein. Ne? So, aber dass wir mal den Sprachschatz da mal ein bisschen erweitern und mal diese Fülle Gottes beschreiben und wie fantastisch und genial und total abgefahren Gottes Güte ist, Gottes Liebe ist, ja, ist vielleicht nicht so ein frommes Wort. Total, Gott ist total abgefahren. Ja, toll, aber es ist ein normaler Ausdruck und wir dürfen ganz normal vor Begeisterung über Gott reden. Aber genau, so, wie kam ich jetzt da drauf? Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Ja, genau. Also irgendwie ist da manchmal so eine Enge, so ein Prinzip. Demütigt euch unter die Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. So dieses Demütigen, das hat was mit diesem sich klein machen, durch diese Enge durchzugehen. Dieses Gebet, schaff in mir ein reines Herz. Sortiere mich, räum in meinem Herzen, in meiner Seele auf. Denn ich will dir begegnen, weil es eine Sehnsucht ist. Nicht, weil ich jetzt Angst habe, oh Gott, hier ist Sünde in meinem Leben. Gott könnte mich strafen, Gott könnte Gericht über mich oder was weiß ich noch alles. Und ich bin ein schlechter Christ. Nein, das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Grund ist, dich zu demütigen, weil Gott dich wieder weiterführen will und wieder eine Facette von seinem Wesen dir zeigen will. Und das wird wieder Begeisterung auslösen. Und das fühlt sich manchmal wie so demütigen an. Aber es ist nicht wirklich demütigend. Die Hand Gottes ist einfach ein Symbol für die Herrschaft Gottes. Ja, siehe, der Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft aus. Sein Arm übt die Herrschaft aus. So, das heißt, wir beugen uns unter die Herrschaft Gottes und sagen, Gott, du regierst. Wir beugen uns unter deine Herrschaft. Wir anerkennen deine Regierung. Wir anerkennen deine Herrschaft. Und deine Herrschaft führt letztendlich dazu, wozu? Dass wir ihn erkennen. Letztendlich führt seine Herrschaft dazu, dass Menschen ihn erkennen. Denn das ist der Wille Gottes, dass Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis von Wahrheit kommen. Gott sehnt sich danach, dass Menschen ihn erkennen. Denn in dem Moment, wenn ein Herz Gott erkennt, verändert sich alles. Verändert sich alles. Und dann brauchst du auch kein Gebot mehr, das dir sagt, lass das sein, das tut dir nicht gut oder tu dies oder tu das, sondern du hast aus innen heraus eine Kraft, weil du etwas verstanden hast vom Wesen Gottes, weil du berührt wurdest vom Wesen Gottes und weil das was in deinem Herzen entzündet hat und du sagst, ja, das will ich und das, was so Junkfood-mäßig ist, das will ich gar nicht mehr. Amen. Vielleicht hast du schon mal gemerkt, wenn du, es gibt ja manchmal Leute, die wollen Diät machen. Okay, nicht ihr, ich weiß, es sind andere Leute. Ja. Aber hin und wieder kommt es vor. Und wenn du dich mal so ein bisschen mit Ernährung befasst und fokussierst dich darauf, sagst, okay, ich will jetzt mal für die nächsten Wochen meine Ernährung bewusster gestalten, wie auch immer du das machst, da gibt es ja 1000 Möglichkeiten und ich will jetzt keine erwähnen, okay, sondern einfach nur das mal allgemein halten. So, und wenn du dich wirklich darauf fokussierst und du bist richtig entschieden, sagst, so, ich will jetzt mal richtig mich darauf konzentrieren und abnehmen, will mal überlegen, was braucht eigentlich mein Körper, was brauche ich eigentlich gar nicht. Und dann wirst du eigentlich merken, dass ganz unbewusst du anfängst, Dinge zu meiden, wo du eigentlich weißt, dein Körper weiß es nämlich, dass sie dir nicht gut tun. Irgendwann kommt dieser Moment, wo das fast so automatisch ist. Du weichst dem aus, du fokussierst dich auf das, was deinem Körper gut tut und lehnst oder gehst vorbei an den Dingen, die dir nicht so gut tun. Das hat was mit einem Fokus zu tun. Das hat was mit innerer Ausrichtung zu tun. Und so ist das, wenn du so eine Begegnung mit Gott hast und diese Sehnsucht dich antreibt und sagst, Gott, ich will dich begegnen. Du wirst merken, du fokussierst dich auf Dinge, die dich weiterbringen. Und du wirst merken, dass da Dinge sind, die dich nicht weiterbringen, die dich eher ablenken, die Junkfood für deine Seele sind. Und du wirst sie meiden. Du wirst merken, nee, das brauche ich einfach nicht mehr. Das will ich gar nicht mehr. Das tut mir einfach nicht gut. Ich will Gott begegnen. Und das heißt, ich beuge mich unter seine Hand, unter seine Herrschaft. Und das Wort für beugen bedeutet, hat noch eine andere Bedeutung, nämlich eigentlich bedeutet es Anbetung. Alle Länder, die sich, werden sich anbetend vor dir beugen. Und dieses hebräische Wort bedeutet tatsächlich beides. Es bedeutet sich beugen, aber es bedeutet nicht nur sich beugen im Sinne von so knurrig, ich muss mich jetzt demütigen, sondern es bedeutet, ich bete Gott an. Ich beuge mich aus Liebe und ich bete Gott an. Das heißt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Und dann hat es keinen komischen Beigeschmack mehr, sich zu demütigen, sondern verstehe ich, es geht darum, die Herrschaft Gottes groß zu machen. Es geht darum, anzubeten, wer Gott ist und wie Gott ist. Und dann kommt, greift diese Verheißung und er wird euch erhöhen zu seiner Zeit. Und erhöhen meint bei Gott immer, er führt dich tiefer in diese überfließende Fülle seines Lebens hinein, von dem die Bibel sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in überfließender Fülle und Vielfalt. Da will Gott dich hineinführen. Und von diesem Ringen um diese Dimension, das zu erfahren, das zu erleben, da wollen wir uns heute Morgen nochmal eine Geschichte aus dem Alten Testament anschauen, und zwar die Geschichte von Jakob. Ich lese einen Text vor aus 1. Buch Mose, Genesis, Kapitel 32, ab Vers 27. Es wäre schick, noch mal ein bisschen mehr drum herum zu lesen, aber um der Zeit willen fokussieren wir uns einfach mal auf diesen Abschnitt, okay? Es ist folgender Hintergrund. Jakob ist unterwegs und hat plötzlich so eine Begegnung mit einem Engel. Und er fängt an, mit ihm zu kämpfen. Und dann kommt Folgendes. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Wer sagt das? Das sagte der Engel. Jakob aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Mal ganz kurz innehalten an dem Punkt. Was kommt hier zum Ausdruck? Sehnsucht. Sehnsucht und Entschiedenheit. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich gesegnet. Und es ist mein tiefer Wunsch, genau diese Sehnsucht in unsere Herzen zu entfachen. Dass diese Sehnsucht in unseren Herzen entflammt, dass diese Sehnsucht zu einer Entschiedenheit führt, dass wir zu Gott kommen und sagen, Gott, wir lassen dich nicht los, es sei denn, du segnest uns. Amen. Und das bräuchte Leute, die mitmachen. Ja, wärst du dabei? Lass uns das mal noch ein bisschen tiefer anschauen. Dann sprach der Engel, der sich in der Wirklichkeit als Gott herausstellt später, was ist denn dein Name? Und er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Du meine Güte, wie geht denn das? Wie kann man mit Gott ringen und mit Menschen und gewinnen? Und Jakob fragte dann, teil mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, ich kann mir so vorstellen, dass der Engel so schmunzelt, so blinzelt mit dem Auge und sagt, du fragst mich nach meinem Namen, du weißt es ganz genau, Jakob. Jakob heißt ja Betrüger. Jakob war so dieser Schlingel, weißt du, der sich überall so durchgemogelt hat im Leben und so einige Tricks angewandt hat, um irgendwie sich Vorteile zu verschaffen, Segen zu bekommen. Ja? Der hat schon seinen Bruder übers Ohr gehauen, um Segen zu bekommen. Der hatte einen fürchterlichen Hunger nach Segen. Der hat alles ausprobiert. Wie gesagt, seinen eigenen Bruder hat er betrogen. Vor Sehnsucht nach Segen. Na, ist das Sehnsucht? Ihr könnt ruhig ab und zu Amen sagen dazu. Okay, gut, danke schön. So, ist das Hunger? Das ist ein Ringen. Und er sagt dann, fragt also der Engel zu ihm, warum fragst du mich? Und er segnete ihn dort und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel. Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Phnuel heißt Angesicht Gottes sehen. Das ist eine tolle Geschichte, die wirklich starke Prinzipien deutlich macht. Erstmal dieses Ringen vor Gott, dieses Ringen um Segen von Gott, dieses Singen um Ringen um Begegnung mit Gott. Und das Zweite, dieses Ringen um Segen mit Gott dient nicht dazu, Gott zu überreden, mich endlich zu segnen, irgendwelche Opfer zu bringen, irgendwas zu tun, um Gott zu überzeugen oder zu überreden, sondern dieses Ringen macht etwas mit mir. Es verändert mein Herz. Und dazu dient das Ringen. Das Ringen dient nicht darum, dass wir Gott irgendwie manipulieren, dass er uns jetzt mehr segnet als vielleicht gedacht, sondern dieses Ringen ist dazu gedacht, dass unsere Herzen verändert werden. Und das drückt sich aus in dieser Namensgebung. Er sagte, Gott fragt ihn also, was ist dein Name? Jakob. Und Name hat ganz viel mit Geschichte zu tun, hat was mit Identität zu tun. Was ist deine Identität? Fragt er. Er fragt nicht nur nach dem Namen, wenn er den Namen abfragt, sondern er fragt, was ist deine Identität? Ja, Leute nennen mich Betrüger. Jakob. Und dann ist dieser Punkt in seinem Leben erreicht, wo Jakob nicht mehr Jakob genannt wird, sondern Gott selbst sagt ihm, du heißt Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Was hat er denn gewonnen? Hat er gewonnen, gegen Gott zu kämpfen? Nein, er hat gewonnen, sich selbst zu überwinden. Jakob hat gelernt, hat gewonnen darin, sich selbst zu überwinden. Und das hat einen Kampf gekostet, der im Propheten Hosea nochmal vertieft wird. Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Und er weinte und flehte ihn um Gnade an. Und in Bethel fand er ihn und dort redete er mit ihm. So, das war ein tiefes Verlangen, ein tiefes Ringen. Er kämpfte mit dem Engel, er weinte und heulte und rang um Gnade, um diese Begegnung mit Gott. So, dieses Verlangen war, was sein ganzes Leben von Geburt an schon bestimmt hat, hat hier einen Höhepunkt erlebt. Und zu einer starken Veränderung geführt. Und genau diese Veränderung möchte Gott uns schenken. Diese Veränderung möchte er dir und mir schenken. Diese Veränderung, die darin mündet, dass wir ihn erkennen. Plötzlich merkt er gibt dieser Stätte den Namen Phnuel. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Das hat alles verändert. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Gott erkennen, das ist der Schlüssel. Das haben wir eben noch mal gesungen. Wir wollen dich erkennen, Gott. Und genau genommen ist es wirklich das, um was es alles geht. Jeder Gottesdienst, jedes Bibellesen, jeder Austausch, jede Ermutigung, jedes Gebet. Es geht immer darum, Gott zu erkennen. Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich und den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben besteht darin, Gott zu erkennen. Petrusbrief, 2. Petrusbrief, da wird es nochmal vertieft. Ihr wachst durch die Erkenntnis Gottes. Erkenntnis Gottes ist das, was dich verändert. Und wenn wir von Erkenntnis Gottes sprechen, dann reden wir nicht von einem theologischen Konzept, was wir ein Bibelstudium erarbeiten, worüber ich ein Buch lesen kann, was ich studieren kann. Sondern wenn wir von Erkenntnis Gottes reden, dann reden wir von einer Erfahrung, genau wie Jakob, wo wir merken, wow, das ist dieser Wow-Effekt, wo du merkst, boah, ich hatte von dir nur von Hörensagen vernommen. Ich hatte komische Vorstellungen über dich. Aber das, was ich jetzt gerade erlebe, stellt alles, was ich bis jetzt gedacht habe, in Schatten. Jetzt verstehe ich wirklich, was es heißt, dass du gut bist. Deshalb gibt es Psalmen, wo der David sagt, boah, schmeckt es doch. Schmeckt es und erfahrt es, wie Gott gut ist. Und das ist die Erfahrung, die Gott uns schenken will. Und ich möchte uns ein paar Beispiele geben von Erkenntnis Gottes, die einfach dein Herz bereichern können, deinen Horizont erweitern können. Dem Volk Israel schenkt Gott immer wieder starke Ermutigung, besonders im Propheten Jesaja. Da heißt es zum Beispiel, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sieh dich nicht ängstlich an, nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir, ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Amen. Kannst du begeistert sein darüber? Ja, tu mal das ein bisschen. Tu mal ein bisschen begeistert sein. Ah, gut. Das war natürlich, okay. Ja. Ich find diesen Vers einfach der Hammer. Ja? Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um. Wie oft bist du in Situationen, wo du dich überwältigt fühlst, wo du dich überlastet fühlst, wo du dich überfordert fühlst? Und in jeder Situation, wo du dich überfordert fühlst, kannst du sagen, Gott hat gesagt, ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir, ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand, deshalb demütigt euch unter was? Die Hand Gottes. Da hast du einen Grund wieder. Warum? Warum Gott möchte, dass du dich unter seine Hand demütigst? Nicht damit du dich demütigst, sondern damit er mit dir sein kann. Und was total interessant ist, leider kommen bestimmte Facetten vom Wesen Gottes in unseren deutschen Übersetzungen nicht so richtig stark zum Ausdruck. Nämlich im Hebräischen stehen verschiedene Namen für Gott. Da steht dann bei uns einfach nur Gott oder eine Umschreibung. Hier steht, ich bin dein Gott, der Name Elohim. Ich bin Elohim, ich bin dein Elohim. Elohim ist der Name, mit dem Gott sich in der Bibel vorstellt. Ganz zu Anfang im Buch Genesis. Da heißt es, am Anfang schuf Gott Elohim. Dieser Name Elohim kommt über 2500 Mal in der Bibel vor. Es ist der mit nach dem Namen Jahwe der meistgenannte Name Gottes, Elohim. Elohim bedeutet, ich bin der absolut Höchste, der absolut Souveräne. Ich bin der Herr überhaupt. Ich bin der Herr, durch den dieses ganze Weltall geschaffen wurde. In ihm besteht es. Wusstest du, dass du zu 99% auf Luft sitzt? Ja, jetzt guck mir die so unglaublich an, das stimmt. Du sitzt zu 99% auf Luft, auf leerem Raum. Das sagt uns zumindest die Quantenphysik. Die sagen uns, dass Materie gar nicht wirklich existiert, sondern dass Materie zu 99,999 nochmals Prozent aus leerem Raum besteht. Und dann haben sie entdeckt, dieser leere Raum ist gar nicht leer, sondern durch diesen leeren Raum durchzieht ein Informationsfeld, der dazu führt, dass die Materie sich so organisiert, wie sie sich organisiert, dieses Energiefeld. Und das Faszinierende ist, in der Bibel steht, im Anfang war das Wort, sprich die Information. Und dann heißt es im Kolosserbrief, alles besteht in ihm und durch ihn und alles ist für ihn. Diese Materie, die zu 99% aus leerem Raum besteht, wird getragen durch seine Kraft, durch Elohim. Permanent bist du von Elohim umgeben, ob dir das bewusst ist oder nicht. Amen. Ist das begeisternd? Und dieser Gott, der dieses gigantische, riesige, wahnsinnig komplexe Universum geschaffen hat, der es gerade jetzt erhält durch seine Kraft und durch seine Information. Dieser Gott hat gesagt, ich bin dein Elohim. Wow. Ist das wow? Ist das ein Wow-Effekt? Dieser Gott, der gerade jetzt in diesem Augenblick das ganze Universum trägt und erhält und bewegt, der sagt, ich bin dein Elohim. Wow, ich finde das so ein Hammer, das ist so, ist das mindblowing, ist das fantastisch? So jedes Mal, wenn du dich irgendwie überfordert fühlst, dann sagst du einfach, ja, ich bin jetzt überfordert, aber Gott, ich danke dir dafür, du hast mir zugesagt, du bist mein Elohim. Und jetzt trotze ich dieser Ding, was mich hier überfordert und sage, Gott ist mein Elohim und deshalb habe ich keine Angst. Amen? Amen. Ah, geht doch. Begeisterung kommt, wenn du Gott erkennst, wenn du dieses Wesen Gottes erkennst. Deswegen Deswegen hat ein Paulus gesagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Was für ein krasser Satz. Eigentlich könnte man sagen, das ist ein bisschen krank. Ne? Ich rühme mich meiner Schwachheit. Also, finde ich schon ein bisschen schräg. Ich rühme mich meiner Schwachheit. Ich stehe zu meiner Schwachheit, könnte man jetzt positiver formulieren. Aber er sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit, denn ich weiß, in meiner Kraft, in meiner Schwachheit kommt die Kraft Gottes zur Entfaltung. Nämlich welche Kraft? Die Kraft von Elohim. Sieh, Paulus hatte Krisen in seinem Leben. 2. Korintherbrief, wenn du das liest, da hat er Situationen erlebt, wo er fast am Leben verzweifelte. Und er hat Gottes Kraft und Gottes Durchtragen erlebt. Er hat Erkenntnis Gottes, er hat eine Begegnung mit Gott, die sein Herz verändert hat. Er hat gemerkt, er hat ja die Schriften studiert. Und er wusste, das steht beim Propheten Jesaja 51, Gott, du bist mein Elohim. Du bist die Kraft, die zur Entfaltung kommt in meiner Schwachheit. Du bist mein Elohim und deshalb gibt es kein Hindernis mehr für mich. Amen. Amen. Habt ihr noch Lust, noch was zu hören? Preach it. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Und du sollst keine anderen Götter neben mir. Und du sollst dir keine Götterbilder machen, auch keine Abbild dessen von was oben im Himmel oder was unten auf der Erde und was in den Wassern unter der Erde ist. Und du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und nicht ihnen dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an den dritten und vierten Generationen und an denen, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen, von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Krasser Text. Und der lädt jetzt nicht ein zur Begeisterung. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Meine Güte, bisschen strong, ne? Ich bin und der die Schuld heimsucht. Also, ich will da gar nicht so tief drauf eingehen, weil Gott sucht nicht die Schuld heim im Sinne von Bestrafung, sondern im Sinne von Schadensbegrenzung. Weil er weiß, dass unsere Schuld eine Menge Schaden anrichtet. Aber die Gnade Gottes zeigt sich darin, dass er versucht, Schaden zu begrenzen. Aber fokussieren wir uns mal auf diesen Teil, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Was hat es denn damit auf sich? Was heißt denn Eifersucht? Das Problem, was wir damit haben, ist, dass wir Eifersucht nur als Menschen kennen. Und menschliche Eifersucht ist sehr selbstsüchtig, richtig? Deswegen sind wir eifersüchtig. Da hat jemand etwas, was ich gerne hätte. Oh, ist ein guter Motor für die Wirtschaft manchmal, ne? Wenn der Nachbar plötzlich ein größeres Auto hat als ich. Und ich denke, oh, jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Ja, wenn der andere ein schöneres Haus hat, einen schöneren Garten hat als ich, einen besseren Job als ich und so weiter. Eine bessere Stimme als ich. Andere Gaben hat als ich. Oh, ich bin ja niemand, ich kann nichts, ich habe nichts, ich kann nichts. Und ich bin so ein armer, schwacher Mensch und Gott, erbarm dich über mich. Und meine Güte, weißt du, was das ist? Es nennt sich Stolz. Es nennt sich Überheblichkeit. Aber es ist ein anderes Thema. Aber der Punkt ist, Eifersucht ist im Prinzip, kennen wir nur aufgrund von Mangel. Weil wir denken, wir sind im Mangel, deshalb sind wir eifersüchtig. Und jetzt müssen wir ganz klar unterscheiden, Gott kennt keinen Mangel. Amen. Er ist der alleinselige Gott. Er ist die absolute, die überfließende Fülle. Er ist mehr als genug. Er kennt keinen Mangel. Gott kennt auch keine Bedürfnisse aufgrund von Mangel. Ja? Wir haben Bedürfnisse aufgrund von Mangel. Deswegen werden wir auch eifersüchtig, wenn jemand anderes was hat, bekommt, was wir gerne hätten. Oh, das kann ja auch so gehen, wenn du mit Gott unterwegs bist. Du betest und ringst und denkst, Herr, segne mich hier drin. Und dann erlebst du plötzlich, dass jemand anderes genau den Segen bekommt, um den du gerade gebeten hast und du gehst leer aus. Hallo? Wie steht's denn dann mit deiner Dankbarkeit Gott gegenüber? Wie steht's dann damit, Gott zu preisen und Gott anzubeten? Dann wird dein Herz ganz schön herausgefordert. Und ihr Lieben, ich kann euch sagen, das habe ich oft erlebt. Ich habe oft Dinge gesehen, Dinge erlebt, wo ich mich nach ausgestreckt habe, wo ich gesagt habe, Gott, lass uns dies tun, lass uns das tun, ich wünsche mir dies und das. Und was ich erlebt habe, Gott hat das Gebet erfüllt, aber für andere Leute. Und ich dachte, ey, was ist denn das? Hast du mich irgendwie falsch verstanden? Oder irgendwas verstehe ich jetzt gerade hier nicht. Siehst du, Gott ist ein eifernder Gott, hat was anderes als unser. Unser Eifersucht ist, wenn wir etwas sehen, wenn wir etwas sehen, dass jemand etwas hat, was wir gerne auch hätten. Mangel. Aber bei Gott gibt es keinen Mangel. Und bei Gott gibt es kein Bedürfnis aufgrund von Mangel. Seine Bedürfnisse sind, er sehnt sich danach aufgrund seines Wesens, aufgrund seiner Fülle, weil er segnen will. Und jetzt kommt was Spannendes. Dieses Wort bedeutet eigentlich Elkana. Ich bin der Herr, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott. Das heißt, ich bin Elkana. Und Elkana, was bedeutet es jetzt, wenn er sagt, er ist ein eifersüchtiger Gott, aber er ist nicht eifersüchtig im Sinne von menschlicher Eifersucht, im Sinne von Selbstsucht, im Sinne von Mangeldenken, sondern es ist eine andere Art von Eifersucht. Was ist es? Eigentlich müsste man ein anderes Wort dafür finden, weil es ist keine Sucht in dem Sinne. Oder vielleicht doch. Es ist eigentlich genau genommen die Sucht und die Sehnsucht, dich und mich zu segnen. Das ist Elkana. Elkana ist der eifernde Gott. Er eifert um dein Herz. Er eifert um dein Leben. Er eifert darum, dass du in das hineinkommst, was Gott für sich in seiner Weisheit und seiner Liebe für dich ausgedacht hat. Er eifert darum, dass du ihn erkennst. Er eifert darum, dass das, was du von ihm erkennst, dein Herz berührt und dein Leben verändert. Er eifert darum, dass er dich auf die nächste Segensebene bringen kann. Er eifert darum, dass er dich in dein verheißenes Land hineinbringen kann. Ist das wunderbar? Amen. Gott eifert um dich. Er ist Elohim, dein Elohim. Und er ist Elkana, der Gott, der um dich eifert. Er gibt dir eine Zusage und er eifert um dich. Wir müssen ganz schnell noch eine Sache angucken. Eine dritte Sache vom Wesen Gottes. Und Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr dem Abraham. Abraham hieß er damals noch, und sprach zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Was ist das für eine Situation hier? Gott hat wiederholt dem Abraham gesagt, ich will dich segnen und du wirst einen Nachkommen haben. Und Abraham hatte ja verschiedene Stationen in seinem Leben. Er reiste von Ur in Chaldea nach Haran, dann in das verheißene Land. Und dann gab es so einige Situationen, wo sie Gott versucht haben nachzuhelfen mit der Hagar und hat mit der Sklavin von der Sarah. Sarai hieß er damals noch, den Ismael gezeugt. Und immer wieder begegnet Gott ihm und immer wieder sagt Gott ihm, hey, du wirst Nachkommen haben. An einer Stelle sagt Gott, da war er so 75, da hat Gott zu ihm gesagt, so, zähl mal die Sterne. Und dann sagt Gott ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Der Punkt hier ist der, Gott breitet Perspektiven für uns aus und sagt, was er tun möchte. Er zeigte dem Abraham eine Perspektive, das ist, was ich mit deinem Leben tun möchte. Aber es war notwendig, mit Abraham, wie er damals noch hieß, einen Prozess durchlaufen. Und immer wieder scheiterte Abraham auch. Und immer wieder richtete er sich aber neu auf, um wieder neu sich nach Gott auszustrecken. Schaff in mir ein reines Herz. Einen fokussierten Geist. Und er streckt sich nach Gott aus, er sucht Gott und er begegnet Gott immer wieder neu und Gott begegnet ihm wieder. Und als er 99, also 24 Jahre danach, nach diesem Sternenschnuppen zählen, kommt Gott und sagt etwas, bringt eine neue Dimension hinein. Bemerke mal, es ist ein Jahr, bevor die Verheißung in Kraft tritt. 24 Jahre, vielleicht sogar noch länger, hatte Abraham gewartet auf diese Verheißung. Und immer wieder war er damit beschäftigt, seinen Glauben aufrechtzuerhalten. Und was es brauchte, waren genau diese Begegnungen mit Gott, mit seinem Herzen, wie wir sie vorher kennengelernt haben. Und hier kommt plötzlich eine zusätzliche Dimension dazu. Gott sagt, ich bin Gott der Allmächtige, ich bin El Shaddai. El Shaddai bedeutet, ich bin mehr als genug. Ich bin alles, was du brauchst und bin mehr als genug. Ich bin das, was Jesus sagt. Ich bin gekommen, um das Leben von El Shaddai zu bringen und das in Fülle und überfließender Vielfalt. Ich bin El Shaddai. So, wenn Gott sagt, ich will etwas tun in deinem Leben, wenn Gott uns als Kirche sagt, ich will etwas tun für euch als Kirche in eurem Leben, ich will euch auf eine neue Ebene bringen, dann bereitet er unsere Herzen vor. Dann bereitet er unsere Herzen vor durch Reinigung, Fokussierung, indem er unsere Herzen berührt und verändert, wie das aus Jakobs Herz, aus einem jakobinischen Herz, ein Israel-Herz wird, indem er uns Perspektiven öffnet, Gott, du bist mehr als genug. Und wir unseren Glauben darauf aufbauen und anfangen, Gott anzubeten und zu preisen und zu erheben. Am Anfang bei Jakob war das Ringen und hier ist die Anbetung plötzlich im Vordergrund. Die Anbetung, El Shaddai, du bist El Shaddai, der Gott, der mehr ist als genug. So, was ist Gott für dich? Gott ist dein Elohim. Amen. Dein Elohim. Er ist dein Elkanah, der Gott, um der um dich eifert und ringt. Und er ist dein und unser El Shaddai, der mehr ist als genug. Mehr als du dir jemals vorstellen kannst. Mehr als du je verbrauchen kannst. Und genau in diese Fülle will Gott uns hineinbringen. Schritt für Schritt, mehr und mehr. Amen. Bist du dabei? Ja, lass uns dem Herrn einen Applaus bringen. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, lass uns gemeinsam aufstehen und sagen, Gott, wir sind da. Gott, wir wollen das. Wir ringen wie ein Jakob. Wir ringen, selbst mit Weinen und Schreien, wir ringen darum, wir wollen das. Schaff in uns ein reines Herz. Gib uns diese Entschiedenheit in unseren Geist. Wir ringen darum. Aber wir wollen auch dir begegnen, wir wollen dich erkennen. Wir wollen erkennen, dass du Elohim bist für uns, dass du unser Elohim bist und der all unsere Schwachheit ausgleicht, der all unsere Begrenzung ausgleicht, der uns deshalb hinausführt, weiter hinausführt, als wir selber hingehen könnten. Danke Gott. Nimm es heute Morgen mal ganz bewusst für dich an und sag, Gott, ich danke dir, du bist mein Elohim. Danke Gott. Und erwarte, dass Gott dir darin begegnet. Du bist mein Elkanah, der Gott, der um mich eifert, der eifert darum, das Recht und die Gerechtigkeit des Reiches Gottes, dass die Gerechtigkeit, die Jesus hergestellt hat, zu etablieren in meinem Leben. Du bist mein Elkanah, der Gott, der um mich eifert. Gott, du bist mein El Shaddai, du bist mehr als genug für mich. Amen. Und wenn du hier bist heute Morgen und diese Art der persönlichen Ansprache an Gott ist dir fremd, und dann möchte ich dich einladen, verlass diesen Raum nicht. Verlass diesen Raum nicht. Verlass diesen Augenblick nicht, ohne dass du Gott eine Antwort gibst. So wie jeder Einzelne. Ja, ich lade jeden Einzelnen von uns ein, Gott eine Antwort zu geben auf sein Wort. Aber wenn du hier bist und dein Herz ist nicht wirklich versöhnt mit Gott, jetzt ist die Gelegenheit. Es ist die Kraft des Kreuzes, die Versöhnung bringt. Nicht deine Anstrengung, nicht deine Bemühungen, nicht dein Bemühen, Dinge besser zu machen, sondern einfach nur, dass du der Kraft des Kreuzes vertraust. Und wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, ich brauche diese Versöhnung mit Gott, dann möchte ich dich einladen, gerade jetzt. möchte dich einladen, Gott eine Antwort zu geben. Die Bibel sagt, wenn du mit deinem Mund Jesus bekennst als den Herrn und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen eine klare Entscheidung zu treffen, Jesus anzuerkennen als deinen Herrn. Und ich glaube, für den einen oder anderen von uns, der mit Gott schon längere Zeit unterwegs ist, ist es auch nochmal so ein Moment, wo du ganz bewusst sagst, ich erkenne die Herrschaft Gottes an. Aber lass uns einfach auf Jesus jetzt schauen und sagen, okay, ich nehme dich an. Und wenn du hier bist heute Morgen, diese persönliche Beziehung mit Jesus ist dir fremd, dann lass uns jetzt gemeinsam beten. Lass uns jetzt gemeinsam beten und wir unterstützen dich dabei, okay? Bist du bereit? Es braucht eine Entscheidung und die Entscheidung des Glaubens braucht einen Ausdruck. Deshalb ist es so wichtig, diesen Ausdruck zu geben, okay? Dann lass uns gemeinsam beten. Ich bete es vor und wir beten es mit dir gemeinsam mit. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Herr Jesus, ich habe von deiner Liebe gehört und ich will dich kennenlernen. Ich habe von deinem Kreuz gehört und ich glaube deinem Kreuz. Durch dein Kreuz bin ich versöhnt mit Gott. Das will ich glauben, das nehme ich an. Ich will dein Kind sein. Ich danke dir dafür, dass du mich angenommen hast als dein Kind. Ich danke dir dafür, dass du mich angenommen hast als dein Kind. Ich bin jetzt dein Kind. Meine Schuld ist vergeben. Mein Herz ist versöhnt mit dir. Und ich empfange deine Liebe. Danke, Jesus. Amen. Darf ich mal fragen, ist jemand hier, der sagt, ich habe heute Morgen das zum ersten Mal in meinem Leben klar gemacht? Dann heb mal ganz kurz deine Hand. Wenn du hier bist heute Morgen, das zum ersten Mal dieses Gebet gebetet in deinem Leben, heb bitte kurz deine Hand. Und für alle anderen möchte ich dich einladen, beuge dich unter die Hand Gottes. Beuge dich anbetend. Und lass uns danach ausstrecken. Gott, wir lassen dich nicht, es sei denn, du segnest uns. Amen.